Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Tipico!
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Markus, was soll ich sagen? Eine Sensation folgt auf die nächste. Crystal Palace, nicht nur Pokalsieger, sondern hat auch den Vergleich mit Liverpool für sich entscheiden können. Im Elfmeterschießen mit 3-2. Dein erster Kommentar zu diesem, man darf schon auch, ne, wenn man aufs Etat guckt und auf den Kader guckt, sagen Sensationssieg.
Ja, erstmal Gratulation an Crystal Palace. Sie haben es nicht gestohlen. Nee. Es war, finde ich, ein tolles Spiel. Für das erste Pflichtspiel war schon echt ordentlich Tempo drin und viele tolle Zweikämpfe. Und hinten raus hast du dann gemerkt, da ging dann so langsam die Luft aus, speziell bei Liverpool. Aber ich finde, es war ein tolles Finale. Mit jeder hatte seine Phasen, wo er die Möglichkeit hatte, für sich das Spiel zu ziehen. Und schlussendlich hat es dann Crystal Palace aufgrund ihrer Physis, ja, sie waren in meinen Augen physisch stärker wie die Liverpooler, haben sie es dann eben gewonnen.
Banale Frage, wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass Crystal Palace physisch stärker ist als Liverpool? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Liverpool hatte noch die Club-WM, die hatte Crystal Palace nicht. Wobei, nee. Jetzt bin ich auf dem falschen Pferd. Hatten die ja gar nicht. Hatten die noch nicht mal. Also nee, dann habe ich kein Verständnis.
Ja, so, wenn es so einfach wäre. Nein, man weiß nicht genau, was ist in der Vorbereitung gemacht worden. Hat man speziell auf dieses Spiel hingearbeitet? Weil ganz ehrlich, Cedric, das ist natürlich für die Fans außergewöhnlich. Es ist für den Verein toll. Der Spieler interessiert es nicht. Ob du Supercup-Sieger bist, das interessiert ihn nicht. Weil er will Meister werden, er will Pokalsieger werden, er will Champions League-Sieger werden, er will Europameister, Weltmeister werden, aber Supercup kommt wirklich ganz, 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 ganz weit hinten zum Schluss. Dann sagst du, ja, übrigens, ich habe auch mal den Supercup gewonnen. Vielleicht für die Spieler von Crystal Palace etwas mehr in der Wichtigkeit. Bei den Liverpool-Spielern habe ich ganz große Zweifel, dass sie dieses Spiel so in dieser Art und Weise annehmen, wie sie es vielleicht mit einem FA Cup-Finale gemacht hätten, einem Champions League-Finale oder mit irgendwelchen anderen Finals.
Für Oliver Glasner, könnte ich mir vorstellen, hat es auch eine Wichtigkeit gehabt, zu zeigen, das war jetzt kein einmaliges Ding mit dem Pokal. Wir können auch an einem weiteren guten Tag einen Favoriten stürzen, wie heute eben Liverpool. Und ja, natürlich, in der Rangordnung der Trophäen, das kann ich ja total nachvollziehen. Das können wir alle total nachvollziehen. Ist das wahrscheinlich eher unten angesiedelt. Aber am Ende des Tages ist es ein Cup. Am Ende des Tages willst du ja als Leistungssportler, als Profi immer gewinnen. Wahrscheinlich auch privat beim Mau Mau mit deinen Kindern, ne? So sagt man ja so ein bisschen überspitzt. Also du hast das ja in den Genen, dass du ein Spiel immer für dich entscheiden möchtest. Und ich finde, das hatte auch eine gewisse Intensität, dieses Spiel. Klar, andere Cups mit einer anderen Größe, vielleicht ist das Spiel dann nochmal ein anderes, so ein Stück weit verläuft anders, man setzt nochmal anders Zeichen. Kann alles gut sein, aber ja, ich fand schon, das hatte eine gewisse Intensität und ich würde den Liverpoolern das Siegen wollen nicht absprechen wollen. Deswegen, das war schon ein absolut starkes Ding von Crystal Palace, das zu ziehen, zumal sie auch zweimal in Rückstand waren. Also für alle, die es nicht gesehen haben, Etiquette hat ja schon relativ schnell auf 1-0 gestellt für Liverpool. Dann Mateta mit dem Ausgleich per Elfmeter in der 17. Dann Frimpong, der Ex-Bayern-04-Akteur, 21. Minute 2-1 und dann 13 Minuten vor dem regulären Ende, sah in der 77. mit dem Ausgleich. Und dann ging es ja nicht in die Verlängerung, sondern direkt ins Elfmeterschießen. Das ist ja bei diesem Wettbewerb, beim englischen Supercup, eine andere Nummer. Ja, und dann hat eben im Elfmeterschießen Crystal Palace das für sich gewonnen, auch weil Henderson 2 Elfmeter gehalten hat. Also hat einfach vieles gepasst und die Truppe macht Spaß. Und da kann ich echt nur sagen, echt schade, dass wir die nicht in der Europa League sehen.
Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, morgen kommt die Nachricht von der KAS. Aber ich glaube, die größten Optimisten werden sagen, das wird leider hinuntergestuft in die Conference League. Nein, nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ich gebe dir vollkommen recht, Liverpool wollte gewinnen, um Gottes Willen. Also das war jetzt nicht, dass die da irgendetwas hergeschenkt haben. Nein, überhaupt nicht. Und trotzdem, Crystal Palace hat sich's verdient. Und bezeichnenderweise für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, als Mo Salah zum ersten Elfmeter antrat. Da habe ich gedacht, ob das gut geht, weil der war so schwach im Spiel. Der hat ja überhaupt keine Szenen kreieren können. Eine Riesenmöglichkeit hatte er, wo er auch normalerweise ja in einer Art und Weise versenkt. Er trifft den Ball dann nicht richtig. Also der war überhaupt nicht im Spiel. Der war eigentlich ein Totalausfall in meinen Augen. Hat einen sehr guten Mitspieler auf seiner Seite mit Frimpong, der es wirklich gut gemacht hat, ja, aber mit Salah, der ging völlig unter. So, was macht er? Verschießt. Nochmal, Elfmeterschießen. Für mich sind das ja alles Heroes, die da hingehen, weil ich selber ja viel zu viel Schiss hätte, da antreten zu wollen. Und genauso ging es mir mit McAllister. Er kam rein, unfassbar schlecht rein. Er hat überhaupt nicht mithelfen können, dass die Mannschaft wieder aus dieser schwierigen Phase, die sie dann hatte, ja dann eben auch rauszukommen. Hatte Glück, ist für mich ein klarer Handelfmeter, wo er begeht, wo ein Mittelfeldspieler seiner Qualität darf das nicht passieren, ja, und der Ball springt ihm da wirklich an die Hand und weiß der Teufel, warum der Schiri da keinen Elfmeter gibt. Und als er da angetreten ist, habe ich auch gedacht, oh, das sind die zwei, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und beide haben verschossen. Also leider hat mein Bauchgefühl mich da leider nicht im Stich gelassen. Und und das war so ein bisschen bezeichnend. Unabhängig davon, ich will die Leistung von Crystal Palace überhaupt nicht schmälern. Ist auch immer ein bisschen Glückssache beim Elfmeterschießen dabei. Aber manchmal hat man so das Gespür und das Gefühl, ey, das passt jetzt nicht. Nicht die zwei, weil die waren nicht gut im Spiel. Nimm doch bitte jemand anderes. Aber es ist halt, wie es ist.
Ja, es ist, wie es ist. Und für die Fußballromantiker natürlich eine tolle Sache. Ich selber gehöre auch so ein Stück weit dazu. Ich bin großer Liverpool-Sympathisant, ohne Frage. Aber bei diesem Cup habe ich schon auch so ein Stück weit drauf gehofft, dass Crystal Palace das zieht, damit die sich zu diesem einen Pokal, den sie nach Jahrzehnten haben holen können, den ersten in der Clubgeschichte, das erste Mal zumindest den englischen Pokal, dass sie sich dann noch was weiteres zustellen können, weil das ist einfach so die Zeit von Crystal Palace, habe ich das Gefühl. Wer weiß, wann die sich nochmal einen Titel holen in England. Keine Ahnung. Kann ja wieder ewig dauern. Und dann lieber den noch dazu, jetzt wo die Chance bestand, als eben den nicht. Und dann hast du wieder eine ganz, 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 ganz lange Titelabstinenz. Also ich habe mich für Crystal Palace gefreut und Liverpool wird es absolut verschmerzen können. Und insofern, glaube ich, geht das in Ordnung. Und für Oliver Glasner natürlich auch eine tolle Geschichte. Ist jetzt schon der zweite Cup auf der Visitenkarte. Die Wertigkeit hin, die Wertigkeit her.
Absolute Legende. Absolute Crystal Palace Legende. Also der kann und darf immer kommen. Der wird keine Pfund in der Hosentasche brauchen. Der wird immer eingeladen auf ein schönes Bierchen, auf was immer er auch haben will. Also die werden den feiern, wenn er sich irgendwann mal entscheiden sollte, woanders hinzugehen. Sie werden ihn vergöttern und das freut mich für ihn, weil wir haben ja schon mal eine Sendung über ihn ja auch gesprochen. Er ist für mich so ein bisschen so ein underrated Trainer, denn egal wo er war immer erfolgreich und das ist kein Zufall, dass der jetzt nach Crystal Palace geht und was gewinnt. Ja, das ist ja nochmal, das sind so viele Vereine, die die Chance haben, die Möglichkeit haben, mit viel, viel, viel mehr Möglichkeiten wie Crystal Palace. Und was macht er? Er schafft's. Er weiß es, in der Liga schafft das nicht. Na, dafür ist der Kader nicht gut genug. Ja, da schafft das höchstwahrscheinlich nicht mal in die Europacup-Plätze. Also da muss schon alles zusammenkommen, dass er da hinkommt. Aber selbst das wird brutal schwer. Aber im Pokal, in einem Spiel, ist immer alles möglich. Und das hat er sich zum Ziel gesetzt und hat gesagt, hey, da müssen wir da sein. Ja, wir müssen schauen, dass wir eine gute Runde spielen. Aber im Pokal, hey, da können wir jeden schlagen. In einem Spiel ist alles möglich. Und was willst du mehr? Das sind ja genau, warum wir diesen Pokal ja auch so lieben. Siehe letztes Jahr bei uns Arminia Bielefeld. Ja, das war doch ein Traum, denen zu folgen. Bis ins Finale haben sie es geschafft, haben es nicht dann ganz ziehen können. Aber Crystal Palace hat es gezogen.
Ja, die haben es gezogen und die haben spannende Spieler in ihren Reihen. Also wenn ich jetzt hier mal den Torschützen nehme, zum Beispiel zum 2-2, den Ismaila Sarr, den kennst du, wenn du da wirklich so ein bisschen fast schon nerdig im englischen Fußball unterwegs bist. Ansonsten fällt der jetzt nicht großartig auf, aber hat auch ein tolles Spiel gemacht, hat den Ausgleich erzielt. Senegalese, 88 Spiele in der Premier League, 18 Tore und er kam im Sommer 2024 von Olympique Marseille, vorher in Watford gespielt, bei Stade Rennes, FC Metz und davor eben in seiner Heimat im Senegal. Also die scouten gut, die haben, wie ich finde, ein sehr ökonomisches Verhältnis von dem, was sie an Etat da haben und was sie dann an Qualität auf dem Platz haben. Das passt, finde ich, recht gut zusammen. Und alles andere macht das Trainerteam. Das formt eben dieses Kollektiv drauf, das es allen anderen in Europa vormacht. Bielefeld genauso. Bielefeld ist das deutsche Crystal Palace, auch wenn die Bielefelder keinen Pokal geholt haben. Aber die Story ist trotzdem märchenhaft. Und Bielefeld war ja zu dem Zeitpunkt auch noch Drittligist oder gerade mal Zweitliga-Aufsteiger. Also das ist ja nochmal eine andere Wertigkeit dann auch. Also das sind ja immer wieder die Vereine, Crystal Palace in England, Arminia Bielefeld in Deutschland, die all denen, die sagen, ja gut, das Geld bestimmt ja, wer am Ende wo landet, dann nochmal aufzeigen, nee, ganz so ist das nicht. Du kannst im Sport auch mit geringeren Mitteln Maximales erreichen, wenn du auf den Punkt da bist, wenn du dich auf einen Wettbewerb fokussierst, wenn du eine tolle Energie als Mannschaft hast und das eben auch von Spiel zu Spiel transferieren kannst, dann kannst du eben auch die ganz Großen schlagen. Und ich finde, solche Leuchttürme der fußballerischen Revolution braucht es auch heutzutage oder vielleicht heutzutage mehr denn je.
Ja, absolut. Und es gibt ja so ein wunderbares Wort, Mentalität schlägt Qualität. Ja, wenn Mentalität und Qualität zusammenkommen, ja, dann wird's brutal schwer. Ja, aber das ist nicht ganz so einfach, das immer zusammenzubringen, zu kombinieren. Und ja, und wie ich es vorher gesagt habe, das eine Spiel, ja, wenn du da als Mannschaft funktionierst, an deine Grenzen gehst. Natürlich brauchst du auch ein bisschen Matchglück, ja, und mal die ein oder andere Entscheidung für dich, ja, das gehört alles mit dazu, aber das kann man sich schon auch erarbeiten, dass dann genau diese Punkte zusammentreffen. Auf einmal kommt das Publikum noch mit dazu, ja, dann bist du auf einmal so euphorisiert und der Gegner merkt auf einmal, hoppala, was ist denn da los, ja, spiel mal auf der Bielefelder Alm, ja, als Beispiel, ja, oder in Crystal Palace da, ja. Das ist nicht so einfach, wenn das Publikum angezündet ist, ja, und dann gehst du den Extrameter, dann gehst du den Extrameter mehr und deswegen dieser Wettbewerb ist einfach so unfassbar genial, weil genau das, was du beschrieben hast, da geht's nicht um, habe ich 100 Millionen, habe ich 500 Millionen, habe ich nur 500.000. So, in diesem einen Spiel ist es möglich, dem Gegner weh zu tun, Aufmerksamkeit zu erlangen, über meine Grenzen kommen zu können und für mein weiteres Dasein viel mitzunehmen, auch für die Zukunft viel herauszunehmen. So, nicht vorher schon die weiße Flane hissen, sondern hey, erstmal spielen und dann sehen wir, wo das Ganze hinführt. Natürlich auch klar, wenn die Bock haben und richtig Gas geben, da wird's brutal schwer. Aber hey, da müssen sie erstmal hinkommen. Und wir haben ja Möglichkeiten, das vielleicht auch zu vereiteln, ja, mit so Kleinigkeiten, wo man da mal einen Fuß stehen lässt, wo man da mal ein bisschen schubst, wo man da mal das Spiel wieder unterbricht. Also es gibt ja auch taktische Möglichkeiten. Ja, und dann kommen auf einmal Sensationen zustande.
Ja, wie heißt es so schön? Der Underdog spricht gerne mal davon, dass er den favorisierten Gegner auf sein Niveau runterziehen muss, damit man dann auf Augenhöhe sich duellieren kann und vielleicht am Ende dann die Nase vorn hat. So funktioniert das ja und sicherlich auch wieder gut zu sehen in der ersten Pokalrunde. Da gibt sowas ja immer noch zu Genüge, dass dann der etwas kleinere Verein oder manchmal auch der deutlich kleinere Verein den größeren schlägt. Ja, wenn wir aber nochmal ganz kurz auf die Kader eingehen, oder speziell jetzt hier mal gerade auf Crystal Palace, wen findest du denn da so interessant, dass du sagen würdest, da könnte auch der ein oder andere größere Club vielleicht mal ein Auge drauf werfen? Also gehen wir es mal durch. Henderson, natürlich eine absolute Bank im Tor. Davor haben sie jetzt mit dreier Abwehrkette gespielt. Lacroix als zentraler Innenverteidiger, flankiert von Richards und Gouye. Dann ein Vierer Mittelfeld mit Kamada und Wharton, auf rechts Munoz, auf links Mitchell und dann die Achter respektive Zehner mit Eze und Saar als hängende Spitze und Mateta vorne drin. Das ist so die erste Elf gewesen jetzt bei Crystal Palace. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle richtig ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall gibt's da den einen oder anderen, wo du sagst, boah, der hat mir besonders gut gefallen oder der gefällt mir im Zuge der letzten Monate, wenn du Crystal Palace siehst, besonders gut und der ist vielleicht auch mal einer für ein Regal drüber.
Ja, wo Crystal Palace definitiv aufpassen muss, ist Munoz, Eze und Gouye. Das sind die drei Spieler, die ja die Begehrlichkeiten wecken bei größeren Clubs, ja, die wirklich gerade auch in der letzten Saison schon über einen konstant auf längeren Zeitraum auf konstant hohem Niveau gespielt haben. Eze war ein kongenialer Partner von Olise zum Beispiel, ja, weil Olise vom FC Bayern gewechselt ist. Also die zwei haben da wirklich vorne gezaubert. Jetzt ist er alleine und es ist kein Abbruch. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft, Kreativspieler, selber torgefährlich, hat aber ein gutes Auge für einen Mitspieler. Also das ist schon ein Spieler, wo ich spätestens nächstes Jahr bei einem größeren Verein sehe, weil den wird auf Dauer Crystal Palace nicht halten können. Gouye ist scheinbar schon in Gesprächen. Also das war ja heute schon so das Fragezeichen, war es sein letztes Spiel für Crystal Palace. Liverpool ist da scheinbar sehr interessiert. Kann ich gut nachvollziehen. Top-Innenverteidiger, englischer Nationalverteidiger. Und Munoz, der marschiert da auf der rechten Seite und hat Liverpool wirklich vor große Probleme gestellt. Also das hat mir bei Liverpool noch überhaupt nicht gefallen. Die Abstimmung zwischen Kerkesh und Gakpo, da kam Munoz immer wieder hervorragend rein und hat ihnen da immer wieder vor Probleme gestellt. Und das werden Spieler sein, die werden in der nahen Zukunft mit Sicherheit bei größeren Vereinen auflaufen. Oder vielleicht entwickelt sich jetzt auch in dieser einen Saison wieder einer, wo wir im Nachhinein dann sagen werden, boah, da hat Oliver Glasner wieder tolle Arbeit geleistet, hat den wieder auf das nächste Niveau gehoben und den werden sie auf Dauer auch nicht halten können. Aber das ist das Los des kleineren Vereines. Ja, sie sind mehr oder weniger dann schlussendlich ein Ausbildungsverein. Ja, du musst schauen, wie du ja vorher richtig gesagt hast, gut zu scouten, die Spieler frühzeitig zu erkennen, zu sich zu bringen, um sie dann eben besser zu machen und dann möglichst eben auch teuer zu verkaufen. Das ist ihr Los, ja. Da beißt die Maus kein Faden. Das ist aber von sehr, sehr vielen das Los, ja. Ob's Brighton ist, ob's Brentford ist, ob's, wie sie alle heißen. Also das sind alles mehr oder weniger dann Ausbildungsclubs für die großen Vereine.
Da brauchst du einfach ein unglaublich wachsames und akribisches Scouting-Team, weil du musst ja dann immer schon, wenn du merkst, einer von unserer ersten Elf, der nimmt gerade dermaßen Fahrt auf, den wird es in ein, zwei Jahren hier nicht mehr geben, der wird dann weggescoutet von einem großen Verein, weggekauft, schlicht und ergreifend, da musst du schon in den Anfängen gucken, dass du dann für die jeweilige Position dir wieder jemand ranziehst, von irgendwoher, wo die anderen vielleicht jetzt nicht so den Fokus drauf haben, also Crystal Palace beispielsweise mit Franzosen oder hier der Daniel Munoz, kolumbianischer Nationalspieler, 29 Jahre alt, 1,83 groß. Den haben sie damals aus Genk geholt im Winter 2024, spielt jetzt also anderthalb Jahre auf der Insel. Und das ist so die Kategorie, wo man vielleicht auch gut dann scouten kann, weil das auch wieder vom Budget her passt. In der belgischen Liga oder auch zweite französische Liga das ein oder andere Talent erspähen. Ich glaube, da musst du sehr wachsam, sehr akribisch sein und mittlerweile gibt es ja auch mit Agenturen jegliche Informationen über jegliche Jungtalente ranholen, damit du da eine Chance hast, irgendwie den anderen Paroli bieten zu können, auch im Liga-Alltag. Du musst ja eine Mannschaft zusammenbekommen, die in dieser, ich sag mal, stärksten Liga der Welt Schritt halten kann und dafür musst du einfach besser scouten, weil so viel Geld hast du nicht.
Absolut richtig, da kann ich eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Also das ist ein brutaler Markt, ja. Das ist brutal, wie viel Scouts da mittlerweile unterwegs sind, weil eben nach diesen Schnäppchen schauen alle wollen sie es haben, ja. Die rechtzeitig zu erkennen, auch die vielleicht die Fantasie so zu haben, hey, der könnte diesen Weg einschlagen, diesen Weg in zwei, drei Jahren begehen, ja. Also du brauchst ja aus Scout eine gute Fantasie und dann brauchst du natürlich auch als Verein ein großes Vertrauen den Leuten gegenüber, wenn die sagen, hey, pass mal auf, da müssen wir jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, 2,5-5 Millionen, whatever, aber es wird sich lohnen. Ja? Also du musst schon auch den Mut dann haben, diesen Leuten, diesen Fachleuten dann eben auch zu vertrauen, zu sagen, okay, wir gehen diesen Weg mit. Ich erinnere an Werder Bremen, an Diego. Der war auf der Tribüne gesessen, ja? Auf der Tribüne beim FC Porto und die haben den für 6 Millionen, ich weiß gar nicht, ob es damals noch D-Mark waren oder schon Euro. Ich meine, D-Mark war es damals noch. Und die haben den geholt. Und was ist passiert? Der war der absolute Ausnahmespieler bei Werder Bremen. Also du brauchst dann schon auch ein gutes Team, wo du auch vertrauen kannst. Ey, wenn die sagen, den müssen wir holen, dass man dann eben auch zuschlägt.
Ja, absolut. Oder du hast einfach eine super Nachwuchsakademie. Das kann natürlich auch ein Weg sein. Man spricht in Deutschland da gerne mal von dem Freiburger Weg, weil die das ja wirklich vorbildlich machen. Also der Durchfluss von unten aus der Jugend über die zweite Mannschaft bis hin zur erste ist ja echt stark. Ich glaube, kriegen wenige Vereine so gut hin und Das kann man natürlich auch als englischer Verein theoretisch machen, dass du da einfach so ein Stück weit mehr in die Jugend investierst, weil das dein Kapital für die Zukunft ist. Also Wege gibt's, um konkurrenzfähig zu bleiben, und wir halten fest, Crystal Palace, die machen es sehr, sehr ordentlich mit dem, was sie an Mittel haben, den Pokalgewinn und eben jetzt auch den englischen Supercup. Da kann man nur sagen, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ja, und Liverpool hatte vieles, was namhaft ist, auf dem Feld. Salah hast du angesprochen, der nicht gut gespielt hat. Auf links hat heute Gakpo gespielt, vorne Etikete, der Ex-Frankfurter. Dahinter Florian Wirtz, bleiben wir bei ihm mal ganz kurz. Er ist dann ausgewechselt worden in der Endphase des Spiels. Wie hat der dir gefallen, Florian Wirtz?
Für mich 60 Minuten der beste Mann auf dem Platz. Also wirklich, es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen, wie er sich versucht, zwischen den Linien zu bewegen. Das ist sensationell. Auch Abschlussgefühl gehabt, ja, mit EKTT ist so ein gutes Zusammenspiel da. Es ist zwar noch nicht alles Gold, was glänzt, aber du konntest schon sehen, da könnten sich zwei finden. Aber unglaublich fleißig, unglaublich präsent, wollte den Ball immer und zu jeder Zeit haben, auch in den engsten und schwierigsten Räumen hat er sich anspielen lassen. Also es ist schon großartig und war auch mitbeteiligt am 1-0 von EKTT, der es zwar selber dann klasse macht, aber diesen Pass zu spielen, das zu erkennen in dieser Enge des Raumes, also das war schon großartig. Und dann hinten raus hast du gemerkt, ist ihm dann so ein bisschen die Luft ausgegangen, wie bei fast allen von Liverpool, da war dann nicht mehr viel, aber das, also da brauchen wir jetzt keine große Fantasie zu wissen, da könnte was Großes auf uns zukommen.
Ja. Dann Hinterwirtz, Szoboszlai und Jones und die Viererabwehrkette Van Dijk und Konaté in der Innenverteidigung, auf links Kerkes und auf rechts Frimpong, im Tor Alisson. Ja, Frimpong, hast du schon gesagt, hat's gut gemacht. Ich glaube, an dem werden die auch noch so richtig viel Spaß haben. Und dieses kongeniale Duo aus Leverkusener Zeiten, Wirtz und Frimpong, die haben sich ja damals schon die Bälle hin und her gespielt. Meist Wirtz auf Frimpong, der dann seine Schnelligkeit hat ausspielen können. Diese genialen Pässe hinter die Kette und Frimpong dann über rechts oder über links wahlweise, gerne über rechts mit dem Super Turbo. Da hatte man unfassbar viel Spaß in Leverkusen mit, und ich glaube, das wird sich ähnlich darstellen auch in Liverpool. Es war heute so ein kleines Anschmecken an diese Geschichte, aber ich glaube, im Zuge der Saison wird auch Frimpong vielleicht nochmal ein Stück weit offensiver vielleicht auch hier und da mal aufgestellt. Er war ja wirklich heute Verteidiger in der Viererkette auf rechts, weil ich glaube, diese Wirtz-Frimpong-Qualität, die solltest du als Verein vollumfänglich nutzen.
Ja, da gibt's nur ein Problem, Cedric. Du hast Mo Salah davor und der muss spielen.
Der muss sich da mal unterordnen.
Da bin ich mal sehr gespannt, ob er das hinbekommt. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Und du hast auch gemerkt, Salah kam mit Frimpong gar nicht zurecht. Das war der nicht gewohnt vom Trent Alexander-Arnold. Der wusste, Trent, okay, dem spiele ich die Bälle in den Fuß. Der hat einen super Fuß, der hat einen guten Ball nach vorne rein, wo er reinspielen kann. Und Frimpong ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Und der hat den ja permanent überlaufen und Der hat damit gar nicht gerechnet. Der hätte so oft den Ball einfach durchstecken können, hat aber gar nicht gemerkt, dass der Frimpong da schon wieder da ist, weil der kannte das aus der Vergangenheit nicht vom Trent. Und also das muss sich erst noch finden. Und die größte Aufgabe für Arne Slot wird sein, die richtige Balance hinzubekommen. Ja, das ist mit Ball zum Teil wirklich sehr, sehr ansehnlich, sehr, sehr guter Ball, was da gespielt wird. Aber wenn der Gegner es schafft, und das hat Crystal Palace dann doch auch in der ersten Halbzeit schon, aber speziell dann eben auch in der zweiten Halbzeit, wenn sie dann mal kompakt sind, aggressiv gegen den Mann arbeiten, die Balleroberung da ist, dann haben sie große Probleme. Und die linke Abwehrseite hat mir überhaupt nicht gefallen mit Kerkes und Gakpo. Ich habe es nicht verstanden, warum Gakpo immer hinter Mundos hinterher musste, obwohl du eigentlich einen linken Verteidiger hast, der dann weiß der Teufel, worum geturnt ist. Auch diese Schnittstelle zwischen Van Dijk und Kerkes war zu oft offen, wo Crystal Palace immer wieder geschafft hat, dort reinzuspielen und gefährlich zu werden. Also da müssen sie schon noch arbeiten, und vor allem müssen sie das in den Griff bekommen, weil sonst hat mir das heute jetzt schon auch bisher ein paar Fragezeichen in den Kopf gesetzt.
Ja, genau, deswegen spreche ich über das Personal, weil man da schon auch gesehen hat, dass da noch nicht alles rund läuft. Und zu dieser Geschichte Frimpong auf rechts, klar, Moussa La ist da die unangefochtene Nummer 1 vorne rechts, aber auch der hat vielleicht mal irgendwie eine Verletzung oder ist mal ein Spiel gesperrt oder zwei oder wird aus belastungsstörungstechnischen Gründen vielleicht mal nicht eingesetzt. Und das wäre dann die Chance für einen Trainer zu sagen, okay, Frimpong, jetzt mach du mal den Flügelflitzer auf rechts. Und ich glaube, dann werden wir Leverkusener Kombination, also Kombination vom Rhein auch an der Anfield Road sehen. Ich freue mich darauf. Das wird hochgeschwindiges Fußball, weil den musst du laufen lassen, Frimpong.
Absolut. Und das hat Arne Slot ja schon angekündigt. Es ging ja um Elliott eventuell zu Leipzig. Und Elliott ist ja immer derjenige gewesen, wenn Salah mal nicht gespielt hat, dann hat Elliott auf der rechten Seite gespielt. Und er hat schon in einem Interview schon mal angekündigt, ja, Moment einmal, da haben wir jetzt mittlerweile auch einen Frimpong, der da spielen kann. Und dann bin ich bei dir. Dann glaube ich sogar, das könnte vielleicht sogar unberechenbarer sein, wie jetzt vielleicht mit Mo Salah, weil den Mo, den kennt man, ja. Man hat sich, oder man muss sich drauf einstellen, obwohl er es immer wieder schafft, so wie letzte Saison, dann trotzdem Torschützenkönig zu werden. Ich frage mich zwar, wie schlecht man das eigentlich verteidigen kann, weil er macht eigentlich auch immer dasselbe wie Arjen Robben, er versucht nach innen zu gehen und mit seinem starken linken Fuß abzuschließen. Aber, und da kommt natürlich dann mal eine Komponente, wo vielleicht der Gegner nicht so auf dem Schirm hat, weil ich kann mir schlecht vorstellen oder schwer vorstellen, dass sich viele Premier League-Spieler die Bundesliga anschauen. Also da habe ich Zweifel, dass sie das tun.
Die Pharma League.
Die Pharma League, genau. die Ausbildungsliga. Und dementsprechend könnte das dann eine Waffe sein. Aber du, für die Pharma League, also Florian Wirtz, wie viel hat er gekostet? 120 Millionen oder 130 Millionen? Ist bei 70. Jetzt geht Šeško für fast 90 zu Manchester United. Also die Pharma-Liga hat schon ein bisschen was zu bieten.
Das auf jeden Fall. Aber man will ja auch so ein bisschen das englische Fanherz bedienen und das erfreut sich an solchen Begrifflichkeiten natürlich enorm. Und das ist ja auch okay. Das gehört ja zum Sticheln dazu. Es gibt ja oft genug Vergleiche deutsch-englischer Clubs, wo auch die Deutschen gewinnen oder wenn die Nationalmannschaften aufeinandertreffen, ist das ja auch immer ganz nett. Da ist ja sowas immer förderlich für den fürs zusätzliche Öl im Feuer. Genau. Ansonsten, du hast gerade angesprochen, ne, Šeško da für, was habe ich gelesen, 80, 85 Millionen zu Man United. Jetzt mal ganz salopp gefragt, saufen die Lack bei Man U oder was ist da los? Also jetzt extra so ein bisschen salopp, weil also da kannst du ja nur den Kopf schütteln. Also bei aller Liebe ist ein guter Spieler, aber also irgendwo ist er gut.
Ja, aber jetzt kommen wir genau in die Situation, was ich ja schon mal erwähnt habe. Wenn du als Man United als 16. abgeschlossen hast, du hast zwar den großen Namen, aber die sportlichen Erfolge, die liegen schon etwas zurück. Und hey, du musst jetzt so in die Tasche greifen. Das wird so verdammt teuer, um wieder dahin zu kommen, wo sich dieser Verein ja eigentlich schon aus Selbstverständlichkeitsgründen sieht, eben unter den Top 4. Und das wird eine Mammutsaufgabe. Und du musst jetzt eben tief in die Tasche greifen. Die Vereine können aufrufen, weil sie wissen, die sind unter Druck, die müssen was machen, die müssen was verändern und dementsprechend kannst du da natürlich schön tief in die Tasche greifen. Das hat Leipzig getan. Sie kriegen einen guten Spieler, aber ob er Man United-Spieler ist, da bin ich mal sehr gespannt. Ich dachte eigentlich schon, letztes Jahr bei Leipzig, für mich war das eigentlich auch mit ein Favorit auf die Torjägerkanone, weil der eigentlich alles mit sich bringt, aber ich weiß nicht, was da nicht stimmt. Dann ist es wieder so völlig lethargisch und apathisch, rennt er dann wieder rum und auf einmal macht er wieder Sachen, wo du sagst, wow, was war jetzt das? Unfassbar gute Aktionen. Also ich bin sehr gespannt, ob er das hinbekommt, weil nochmal, Man United ist ein Riesenclub und den Druck standzuhalten, da musst du schon Cojones haben, wenn wir salopp sind, gell? Und ja. Ich bin sehr gespannt, weil nochmal, er bringt das Potenzial mit, aber das hat Højlund auch mitgebracht, ja, und Sirkzee auch, aber alle beide tun sich brutal schwer. Jetzt bin ich mal auf Šeško gespannt, ob er das das Dilemma vorne schaffen kann, zu lindern, den Schmerz da vorne zu lindern, ja, dass er mal eine gewisse Quote wieder reinkommt, aber er braucht natürlich auch Spieler um sich herum, die eben auch in der Lage sind, ihn auch zu bedienen und aber das ist das große Problem von Man United. Du musst jetzt wahnsinnig tief in den Geldbeutel fassen. Du musst es schlussendlich fast ähnlich machen wie FC Chelsea. Ja. Die haben es auch. Die haben gefühlt ein Spielercasting gemacht. Sie haben 70 Spieler geholt und davon haben sie jetzt noch 30. Ja, und der Rest haben sie wieder weggetan. Aber sie haben alles gekauft, was bei drei nicht auf dem Baum war, um wieder dahin zu kommen, wo sie aus ihrer Selbstverständlichkeit hingehören, eben unter die Top 4. Mhm. Und lustigerweise, es hat geklappt.
Ja. Naja, und das kann man Menu auch nur wünschen. Aber daran sieht man mal, wie teuer das wird, wenn du den sportlich erfolgreichen Weg verlässt. Man sagt ja,
wenn du Fehlentscheidungen triffst, also auch brutale Fehlentscheidungen getroffen und die extrem schmerzhaft jetzt sind.
Ja, das meine ich eben auch damit. Also egal, ob jetzt auf dem Feld oder abseits des Feldes, wenn du da den Weg, der dir gut tut, verlässt, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, ist völlig egal, dann wird das am Ende richtig teuer. Man sagt ja immer gerne, es ist nichts teurer als ein Abstieg, aber es ist offensichtlich, auch jetzt gerade in der Premier League, das sehen wir an dem Beispiel, Šeško Man United nichts teurer als plötzlich sich hinten drin zu befinden in der Tabelle und jeder weiß, du musst und du wirst auch entsprechend in die Tasche greifen, weil du unter Zugzwang bist und so weiter. Das bringt dich auf allen Ebenen in eine sehr unvorteilhafte Position und da kann man Manu nur wünschen, dass die Verpflichtungen, die sie tätigen oder die Entscheidungen, die sie treffen, dass das jetzt greift. Die brauchen jetzt einfach mal eine, in Anführungsstrichen, Glückssträhne, damit sie da wieder in die Spur kommen. Genauso wie Chelsea das ja geschafft hat. Also da muss man dann sagen, Chapeau, die Kurve zu kriegen, das finde ich ist auch mal sehr respektabel.
Oder schau mal Bayern München an. Also jetzt vergleichen wir mal Nick Woltemade mit Šeško. Mhm. Da sagt der eine, ja, der gefällt mir ein bisschen besser, aber der andere sagt, naja, der gefällt mir ein bisschen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das sind zwei Top-Jungs, die wirklich auf sehr hohem Niveau Fußball spielen können, große Talente sind. Der eine geht für 80 Millionen zu Man United und Bayern München gibt ein Angebot ab über 50 Millionen. Der VfB Stuttgart sagt nein und Bayern sagt, naja gut, dann können wir es nicht machen, weil das ist alles andere ist ja, wie du sagst, wir haben nicht am Lack geschnüffelt. Also wir müssen das alles schon vernünftig einordnen. Ja. Und VfB sagt halt, ja gut, dann gehen wir halt auch nicht her, weil wir stellen uns was anderes vor. Wenn ihr den haben wollt, dann macht es. Und so hat Leipzig halt reagiert. Ja? Wenn ihr den haben wollt, okay, dann müsst ihr halt den Geldbeutel aufmachen. Ja? Und Man United war dazu eben dann bereit, es zu tun.
Ja, und das finde ich angenehm. Jetzt auch gerade in der Bundesliga, also das kannte man jahrzehntelang nicht, oder bis vor ein paar Jahren kannte man die Situation nicht, dass Bayern, wenn sie einen Spieler haben wollten, ihn nicht bekommt. Also das war früher ein Naturgesetz. Du wusstest, wenn jemand überperformt oder einfach nur stark ist, dann haben die Bayern ihn geholt. Egal, ob sie ihn einsetzen oder einfach nur holen, damit die Konkurrenz ihn nicht hat. Also praktisch die Konkurrenz schwächen, indem du den besten Spieler oder den Zielspieler wegkaufst. Das war so, konntest du die Uhr nachstellen, haben sie immer wieder gemacht, das auch immer funktioniert. Und da hat kaum ein Verein so richtig Gegenwehr leisten können. Und das ist jetzt seit ein paar Jahren anders. Da ist ein Knick reingekommen und jetzt kriegen die Bayern eben mal auch so einen Spieler nicht. Also ich glaube, das ist gut, auch für die Konkurrenz und lebt das Geschäft und macht es in Summe vielleicht auch spannender. Wobei, am Ende werden dann doch meist dieselben Teams Meister. Aber es hat sowas von, nee, es geht nicht immer nur geradeaus. Auch ihr müsst mittlerweile gucken und die anderen wehren sich auch mal gegen Transfer. Ich finde das gut. Das gefällt mir.
Ja, wir wollen ja alle eine starke Bundesliga haben. Ja. Und eine starke Bundesliga ist nicht nur Bayern München. Die brauchen schon auch Gegner und Gegner auf Augenhöhe. Und deswegen ist es natürlich fantastisch, dass der VfB da in der Lage ist zu sagen, nein, das machen wir nicht. Und und weil sie haben eine Top-Mannschaft, ja, und das werden wir jetzt am nächsten Samstag sehen im Supercup, ja. Da rechne ich für den VfB mir schon Chancen aus, ja, dass sie da Möglichkeiten haben, die Bayern dort auch zu schlagen. Und wie gesagt, wenn du da einen Nick Woltemade vorne drin hast, das ist halt ein Unterschied, ja. Das ist ein Top-Spieler, der eine hohe Qualität hat. Und wenn du den in deine eigenen Reihen hast, das stellt dir auch was mit deinen Mitspielern an, ja. Und die fühlen sich natürlich dann auch wohler, weil sie wissen, hey, da vorne ist der Lange und der macht schon irgendwas mit der Kugel. Ja? Und das gibt einfach ein gutes Gefühl und dementsprechend rechne ich schon damit, dass der VfB in der neuen Saison auch eine gute Rolle spielt.
Ja, und natürlich sprechen wir vorrangig über den englischen Fußball auch nächste Woche wieder, denn dann sind wir in der letzten Folge vor dem Start in der Premier League, oder vertue ich mich gerade? Wann ist doch mal das erste Spiel? Ich bin ja gerade in der Sommerzeit, wenn die Tochter Sommer
fährt. Am Freitag geht's los.
Ja, am Freitag geht's los. Ja, dann haben wir doch schon den ersten Spieltag, über den wir sprechen können. Dann ist das heute die letzte Folge. Umso besser, dass wir dann ein aktuelles Spiel hatten, jetzt hier mit Crystal Palace gegen Liverpool. Aber dann haben wir in der kommenden Woche schon die wunderbare Situation, über Premier League Fußball sprechen zu können. Können aber vielleicht auch ganz kurz mal einen Blick werfen auf das auf den deutschen Supercup auf Bayern gegen Stuttgart. Mal gucken, ob da auch der in Anführungsstrichen Underdog sich durchsetzen kann. Hätte doch was. Okay, also für die nächste Folge ist ganz viel Material da. Das ist definitiv Fakt. Und für diese Folge würde ich sagen, haben wir zumindest Crystal Palace nochmal in höchsten Tönen loben können und das Spiel nochmal einordnen können. Das ist immer ganz, ganz gut, wenn man direkt so, wir nehmen jetzt hier gerade am Sonntagabend auf, gerade mal so ein Spiel hatte, wo man dann auch direkt sich draufstürzen kann. Und diesen Live-Fußball, den wollen wir ja und den haben wir bald wieder zu Genüge. Darauf freuen wir uns. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch, liebe Hörer, aber auch gefallen. Und ja, wenn ja, empfehlt den Podcast gerne weiter. Liked, folgt, was auch immer man da tun kann in der Podcast-Welt. Und jetzt erstmal bleibt gesund, behaltet eure gute Laune und gerne bis zur nächsten Woche.
Und ich wünsche euch allen eine gesunde, schöne neue Woche. Macht es gut. Servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.